Am letzten Tag des Jahres 2025 ein herzliches Willkommen zur vierten Folge von Euskirchen Inside, Innenansichten aus der Kommunalpolitik. Heute zum Thema Grundsteuer, Gebühren, Abgaben, also zum lieben Geld. Ja, das klingt trocken, ist aber natürlich ein sehr wichtiges Thema, denn Geld ist ja die Voraussetzung dafür, dass wir politisch überhaupt Gestaltungsspielraum haben. Und die Entscheidungen, die wir diesbezüglich treffen, haben natürlich wiederum Auswirkungen auf euren eigenen Geldbeutel. Die Weichen für das Jahr 2026 wurden in der letzten Ratssitzung im Dezember gestellt. Hier haben wir die Hebesätze für die Grundsteuer ebenso festgesetzt wie diverse Gebühren. Außerdem hat unser Kämmerer, Herr Strothkötter, die Eckdaten für den Haushalt 2026 vorgestellt. Ja, ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um ein paar grundsätzliche Dinge in Sachen kommunale Finanzen zu erklären, auf Wunsch eines besonderen Hörers, den ich an dieser Stelle herzlich grüße, und auch unter dem Aspekt, worauf Kommunalpolitik Einfluss hat und worauf auch nicht. Ja, als erstes möchte ich darstellen, wodurch bekommt die Stadt Euskirchen überhaupt Geld in ihre Kasse? Was sind ihre Einnahmequellen? Da ist zum einen der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Der wird für 2026 auf ungefähr 35 Millionen Euro angesetzt. Wir erhalten als Gemeinde auch einen Anteil an der Umsatzsteuer, der macht nicht ganz so viel aus. Der wird für circa 6,5 Millionen Euro angesetzt. Das sind Faktoren, auf die wir als Stadt wenig bis gar keinen Einfluss haben, außer natürlich, dass wir als Wohnort und Geschäftsstandort attraktiv sind. Selbst festlegen können wir hingegen die Höhe der Gemeindesteuern. Dazu zählen die Gewerbesteuer. Da planen wir für 2026 mit ca. 34,5 Millionen Euro. Das ist eine Steuer, die konjunkturbedingt natürlich ganz stark schwankt und gerade in Krisenzeiten ist die sehr, sehr schwer vorauszusagen. In den letzten Haushalten war es so in Euskirchen, dass wir am Ende deutlich mehr Gewerbesteuereinnahmen hatten, als prognostiziert wurde. Das wird dann immer als Einmaleffekt bezeichnet, auf den wir uns nicht verlassen dürfen. Aber im Ergebnis ist es natürlich schön, wenn wir mehr Einnahmen generieren hierdurch, als wir geplant haben. Ja, und dann gibt es noch die Grundsteuer. Die teilt sich auf in die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und auf die Grundsteuer B für Grundstücke. Das ist das, was uns alle angeht, egal ob als Eigentümerinnen oder als Mieterinnen. Und weil das eine so große finanzielle Auswirkung auf jeden Einzelnen hat, möchte ich hierzu, also zur Grundsteuer B, einen kleinen Exkurs machen. Es ist so, dass das Bundesverfassungsgericht schon im April 2018 die bis dahin langjährige Praxis der Grundsteuererhebung als verfassungswidrig eingestuft hat, mit dem Ergebnis, dass bis spätestens Ende 2024 die Finanzämter die Erhebung der Grundsteuer reformieren mussten. Und zwar mit dem Ziel, dass die Berechnung gerechter und transparenter durchgeführt wird. Bis dahin ist ein Einheitswert angenommen worden für jedes Grundstück und das ist für ganz, ganz viele Jahrzehnte nicht angepasst worden. Und jetzt wird für die Grundsteuererhebung das sogenannte Ertragswertverfahren angewandt. Dabei wird der Wert eines jeden bebauten Grundstücks ermittelt aus den Faktoren Lage, Fläche, dem Bodenrichtwert und dem Baujahr der Immobilie. Hat im Ergebnis dazu geführt, dass die Grundstücke jetzt deutlich höher bewertet werden, als dies zuvor der Fall war. Diese Grundstücksneubewertung erfolgt durch das Finanzamt. Das heißt, darauf hat die Stadt Euskirchen keinerlei Einfluss, damit auch nicht der Rat. So, worauf wir als Rat einen Einfluss haben, ist der Hebesatz, der jetzt auf die vom Finanzamt ermittelten Werte angewandt wird. Das Land Nordrhein-Westfalen hat glücklicherweise die Möglichkeit geschaffen, dass die Hebesätze differenziert festgesetzt werden können. Das heißt, dass bei Grundstücken zwischen Wohnen und Nichtwohnen unterschieden werden kann. Im Ergebnis sollte dies für die Kommune aufkommensneutral sein. Das heißt, die Stadt Euskirchen sollte am Ende dieselben Einnahmen aus der Grundsteuer haben wie vorher. Um das hohe soziale Gut Wohnen zu schützen und die Kosten für Eigentümerinnen, aber auch für Mieterinnen, auf die wird das ja umgelegt, so niedrig wie möglich zu halten, waren sich Verwaltung und Politik vor einem Jahr einig, dass man diese Unterscheidung treffen möchte. Deshalb betrug der Hebesatz 2025 497% für Wohngrundstücke. Und für unbebaute Grundstücke ist der Hebesatz angehoben worden auf 914%. Der Plan war, das auch für 2026 so beizubehalten. Leider gab es jetzt aber kurz vor Jahresende ein Urteil des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen, wonach die Grundsteuerdifferenzierung in vier kreisfreien Städten als unzulässig bewertet wurde. Wenn wir jetzt an diesem Modell festgehalten hätten, dann hätte das ein erhebliches Prozessrisiko bedeutet. Die Stadtverwaltung hat geschrieben, dass man mit bis zu 3000 Klagen Anfang des Jahres rechnen würde. Und dabei könnten diejenigen, die so eine Klage anstreben, auch die Vollziehung aussetzen. Also das heißt, das Geld einfach nicht bezahlen für die Steuern, bis das geklärt ist, womit eine wichtige Einnahmequelle gefährdet wäre, was natürlich ein Liquiditätsrisiko bedeutet hätte. Deshalb hat sich der Rat mehrheitlich entschieden, bis zur endgültigen Klärung wieder den einheitlichen Hebesatz anzuwenden, um dann hoffentlich für 2027, bis das gerichtlich geklärt ist, wieder zum differenzierten und viel faireren Modell zum Schutz des hohen sozialen Guts Wohnen zurückkehren zu können. Aufkommensneutral und nicht differenziert hätte das für die Grundsteuer hier in Euskirchen bedeutet 600% für die Grundsteuer B. Beschlossen haben wir mehrheitlich 639%. Jetzt stellt ihr euch die Frage, warum? Der Grund liegt darin, dass das Land Nordrhein-Westfalen einen fiktiven Hebesatz von 639% vorsieht. Das ist das, was im Mittel für die Grundsteuer B in Nordrhein-Westfalen veranschlagt wird. Und das Land will damit verhindern, dass Gemeinden durch, wie heißt es so schön, strategisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Das heißt übersetzt, dass die Stadt zu Unrecht höhere Schlüsselzuweisungen erhält, womit wir bei der letzten großen Einnahmequelle der Stadt sind, nämlich den Schlüsselzuweisungen. Die sind für 2026 in Höhe von knapp 36 Millionen Euro eingeplant. Im Vergleich dazu, der Ansatz für die Grundsteuer B liegt bei knapp 12 Millionen Euro. Das heißt, die Schlüsselzuweisungen machen wirklich einen großen Batzen der Einnahmen aus. Die Schlüsselzuweisungen kommen vom Land Nordrhein-Westfalen und der Zweck ist der, dass die Kommunen mit ausreichend finanziellen Mitteln ausgestattet werden, damit sie ihre Aufgaben bewältigen können, wie zum Beispiel den Bau von neuen Schulen. Das ist was die Städte aus eigenen finanziellen Mitteln stemmen müssen. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der Finanzkraft einer Kommune und ihrem Bedarf. Das ist ein relativ kompliziertes Verfahren, nach dem das berechnet wird. Da kommt es auch auf die Einwohnerinnenzahl an, eben auf die Steuern, die eingenommen werden, auf die Ausgaben. Und Kommunen mit geringeren eigenen Steuereinnahmen erhalten höhere Schlüsselzuweisungen, was aber auch bedeutet, dass andere Kommunen in den Topf einzahlen. Das heißt, wenn eine Kommune deutlich geringere Steuerhebesätze ansetzt, als sie könnte, als der fiktive Durchschnitt im Land das macht, dann macht sie sich dadurch ärmer als andere und gefährdet dadurch die Höhe der Zuwendungen. Da die Rechnung aber ja sonst andere bezahlen müssen, denke ich, dass das ein durchaus faires Modell ist. Deshalb also die 639% Hebesatz, die wir mehrheitlich im Rat beschlossen haben. Nach diesem Exkurs komme ich zu einem zweiten Block, nämlich den Gebühren. Wir haben ja die Steuern als wichtigste Einnahmequelle des Staates und Instrument zur Finanzierung seiner Ausgaben. Dabei wird eine Geldleistung ohne Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erhoben. Bei den Gebühren ist es anders. Gebühren werden als Gegenleistung für eine tatsächliche Leistungsinanspruchnahme erhoben. Dazu zählt sowas wie die Abfallbeseitigung, Friedhofsgebühren, die Ausstellung eines Reisepasses, die Nutzung von Sporthallen und so weiter. Die werden erhoben nach dem Äquivalenzprinzip und dem Kostendeckungsprinzip. Das Kostendeckungsprinzip besagt, dass die Gebühren die entstandenen Kosten der öffentlichen Leistung genau decken sollen, aber nicht darüber hinausgehen dürfen. Das heißt, wenn ihr euch über Gebühren ärgert, dann ist es nicht so, dass die Stadt sich damit die Taschen vollmacht. Das darf sie nämlich nicht. Wenn in Vorjahren durch Gebühren ein Überschuss erwirtschaftet wurde, dann werden im kommenden Jahr die Gebühren gesenkt, sodass das immer möglichst ausgeglichen ist. Für die Kalkulation der Gebühren müssen deshalb sämtliche Kosten, die bei der Erbringung einer Leistung entstehen, berücksichtigt werden. Dazu zählen vor allem Personalkosten, die natürlich durch Tarifsteigerungen und sowas auch immer wieder steigen. Material, Energie, auch diese Kosten steigen. Infrastruktur, Verwaltungskosten und so weiter. All das muss nachgewiesen werden und wird dann über die Gebühr umgelegt. Bei Abgaben ist es anders. Die werden als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme erhoben. Also nicht für eine tatsächliche, sondern einfach dafür, dass etwas zur Verfügung gestellt wird, egal ob ich das nutze oder nicht. Zum Beispiel, wenn ein Grundstück erschlossen wird. Als Beispiel für Gebühren, um das ein bisschen zu konkretisieren, möchte ich euch die Straßenreinigungsgebühren erläutern und die Friedhofsgebühren. Die Straßenreinigung wird berechnet nach Kehrmetern, also tatsächlich, wie groß ist die oder wie lang ist die Fläche, die gereinigt wird durch das Unternehmen, und das Reinigungsintervall, also die Häufigkeit. Das ist etwas, diese Kosten sind fix und werden umgelegt. Jetzt gibt es aber einen Trick, wo man doch ein bisschen Einfluss auf die Höhe der Gebühren hat, nämlich indem man sich anschaut, wie hoch ist das Allgemeininteresse an einer Nutzung. Wenn das Allgemeininteresse als hoch bewertet wird, dann wird dieser Anteil auf die Allgemeinheit umgelegt und entlastet den einzelnen Nutzer, die einzelne Nutzerin. In Euskirchen differenzieren wir in mehreren Kategorien danach, wie stark Straßen auch durch Nichtanliegerinnen in Anspruch genommen werden. Nämlich also bei einer Anliegerstraße, da wird das Allgemeininteresse sehr niedrig angesetzt, nämlich nur mit 5%. Innerörtliche Straßen mit 10% Allgemeininteresse, überörtliche Straßen am allerhöchsten natürlich mit 25%. Fußgängerzone, Geschäftsstraße setzen wir mit 20% an und Straßen, für die nur Winterwartung anfällt, mit 5%. Im Gesamtergebnis kommt es somit zu einem 17,45%igen Anteil, der auf das Interesse der Allgemeinheit entfällt, und um diesen Betrag wird im Schnitt dann der einzelne Nutzer, die Nutzerin von den Gebühren entlastet. Beim Friedhof ist es so, dass hier für die tatsächliche Nutzung alles Mögliche unterschieden wird, also die Nutzung der Trauerhalle, wie groß ist das Grab, also handelt es sich um eine Urne oder eine Erdbestattung, ein Wahlgrab, ein Reihengrab und so weiter, wie viele Träger sind notwendig zum Transport des Sarges oder der Urne, also das ist sehr differenziert aufgeschlüsselt. Jetzt ist der Friedhof aber ja nicht nur ein Ort für Bestattungen, sondern darüber hinaus durchaus auch ein kulturhistorischer Ort. Davon zeugt in Euskirchen die tolle Initiative der beiden christlichen Kirchen. Die haben die sprechenden Grabsteine entwickelt. Das ist ein ökumenisches Projekt, wo man mittels eines QR-Codes an den Grabsteinen die Geschichten der Tuchmacherfamilien hier in Euskirchen nachhören und erleben kann mit Bildmaterial, mit Texten. Das ist sehr, sehr schön. Dann gibt es zum Beispiel das Café Paradies als Ort für Gespräche und Begegnungen. Und natürlich ist ein Friedhof auch eine bedeutende Grünfläche, ein Park. Und genau das bietet einen Hebel, um die Gebühren für den oder die Einzelne zu senken, indem man auch hier ein Interesse der Allgemeinheit an diesem Ort feststellt und die Kosten auf diese umlegt. In Euskirchen macht der Grünflächenanteil 2026 16% des Anteils für die Nutzungsrechte aus. Das bedeutet konkret, dass im Haushalt 270.000 Euro in den Friedhof gesteckt werden, sage ich mal, und diese Summe dann für die einzelne an Gebühren nicht fällig wird. Im Vergleich dazu 2020 waren es nur 70.000 Euro. Da sieht man, wie stark wir das jetzt bezuschussen, damit der Friedhof für alle bezahlbar bleibt. Das sind so die Blöcke der Einnahmequellen der hauptsächlichen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wofür wird das Geld auf der anderen Seite ausgegeben? Da haben wir zunächst mal den Posten des Personal- und Versorgungsaufwands. Für das Personal sind 2026 rund 41,7 Millionen Euro angesetzt für 719 Mitarbeitende. Das erscheint jetzt zunächst mal viel. Die sitzen nicht alle im Rathaus, nämlich zum städtischen Personal zählen auch die Erzieherinnen unserer Kitas und Tagesstätten. Dadurch ist das eine relativ große Gruppe. Dazu kommen dann noch Versorgungsaufwendungen von circa 4 Millionen Euro. Dann gibt es den Posten für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 38,7 Millionen Euro. Darunter fallen zum Beispiel im nächsten Jahr die Sanierung der Parkhäuser, Hochwasserschutzmaßnahmen, die Umsetzung des innerstädtischen Entwicklungskonzeptes, Beleuchtungsmaßnahmen bei Straßenbauprojekten, die Abdeckung von Bedarfen in Schulen einschließlich der Schülerbeförderung. Da finanzieren wir ja das Deutschlandticket und der Kitas sowie naturgemäß Einzelprojekte in bestimmten Jahren aus dem Mobilitäts- oder Klimaschutzkonzept und nach wie vor immer noch ein großer Posten Wiederaufbaumaßnahmen nach der Hochwasserkatastrophe. Das sind Aufgaben bzw. Ausgaben, über die der Stadtrat durch Beschlüsse bestimmt. Ganz anders sieht es bei den Transferaufwendungen aus, die tatsächlich den größten Brocken bei den Ausgaben darstellen. Wir zahlen zum Beispiel für die Kreis- und Jugendamtsumlage 2026 fast 70 Millionen Euro. Das bedeutet, dass jeder dritte Euro in Transferleistungen fließt, auf die die Stadtverwaltung und der Rat keinen Einfluss haben. Der Kreis übernimmt dafür Aufgaben für uns natürlich. Das sind zum Beispiel der Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst, das Ausländeramt, Gesundheits- und Jugendamt, Lebensmittelüberwachung, Pflegeberatung, Tourismus und so weiter. Das sind alles Sachen, wo wir uns als Stadt nicht drum kümmern, sondern was ausgelagert ist an die übergeordnete Kreisbehörde. Dazu kommen noch weitere Transferausgaben, nämlich Umlagen für den ÖPNV, also den öffentlichen Personennahverkehr, für Förderschulen, für den Erftverband, Krankenhausinvestitionen und Trägerzuschüsse für die OGS, aber auch Betriebskostenzuschüsse für die städtischen Eigenbetriebe, die wir haben, nämlich Kultur und Freizeit und Sport. Alle Transferaufwendungen zusammengesehen machen etwa die Hälfte der Ausgaben aus und sind durch die Kommune nur bedingt bzw. überwiegend gar nicht beeinflussbar. Alles in allem sieht der Haushaltsentwurf für 2026 eine Unterdeckung von 17,9 Millionen Euro vor. Dieses Minus können wir durch Rücklagen ausgleichen. Wenn dies nicht mehr der Fall sein sollte, dann droht die Haushaltssicherung. Und dies wiederum bedeutet, dass nur noch notwendige Pflichtausgaben finanziert werden dürfen und jeder politische Spielraum weg ist. Also für all das, was eine Kommune eben auch ausmacht. Im Bereich Freizeit, Sport, ja, Projekten, die ausgleichen lebenswert machen. Daher haben alle Fraktionen in den Haushaltsberatungen eine große Verantwortung. Und diese Haushaltsberatungen, die finden in den nächsten Wochen statt, intern, also innerhalb der Fraktion und auch zusammen mit dem Kämmerer, bevor der Haushalt dann im Rat am 24. März 2026 verabschiedet werden wird. Die über 1000 Seiten sind online öffentlich einsehbar unter Haushalt2026-euskirchen.de. So, damit wisst ihr, womit sich die Fraktionen neben so schönen Dingen wie Neujahrsempfängen und Karneval, die ja jetzt auch anstehen, in der sitzungsfreien Zeit beschäftigen werden. Ich danke euch, dass ihr meinen Streifzug durch die kommunalen Finanzen bis hierher begleitet habt. Jetzt bleibt mir nur noch, euch zu wünschen, dass ihr gut ins neue Jahr kommt. Bleibt gesund, zuversichtlich und politisch interessiert. Das wünscht euch eure Simone Galliard.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.